Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, zusammen zu sein und Jesus anzubeten und ihm alle Ehre zu geben. Ich habe mich auf diesen Tag, auf diesen Gottesdienst gefreut. Ganz ehrlich, ich freue mich immer die ganze Woche auf den Sonntag. Ich bin gerne da, wo das Volk Gottes zusammenkommt, um Jesus anzubeten. So ist es, wenn Beruf und Berufung zusammenkommen. So ist es, wenn du mit dem ganzen Herzen dabei bist. Und heute möchte ich über dieses Thema sprechen. Ich hatte das ursprünglich so übergeschrieben, also den Titel gegeben, Lebe deine Berufung. Bis ich dann im genaueren Nachdenken festgestellt habe, nein, das ist nicht ganz richtig. Worüber ich eigentlich sprechen möchte, ist, diene Gott mit deinen Gaben. Denn wir alle haben eine Berufung von Gott und diese Berufung ist unbereubar. Sie ändert sich nie. Sie ist die höchste Berufung, nämlich ein Kind Gottes zu sein. Und das kann dir niemand nehmen. Du bist berufen, ein Anbeter Gottes zu sein. Du bist berufen zur Gemeinschaft. Und unsere Gemeinschaft ist die mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Aber dann ist es auch noch so, dass jeder von uns von Gott besondere Gaben anvertraut bekommen hat. Und ich bin nicht so wie du und du bist nicht so wie er. Jeder ist besonders und jeder hat von Gott auch besondere Gaben, Fähigkeiten, Talente geschenkt bekommen. Und das gilt es zu entdecken. Und mit diesem besonderen Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat, ihm zu dienen und ihn sichtbar zu machen für diese Welt. Amen. Die Sendung kann sich verändern. Es kann mal sein, dass Gott dich mit einem Auftrag sendet, in deiner Nachbarschaft etwas zu tun und Jesus zu bezeugen, am Arbeitsplatz, in deiner eigenen Familie. Es kann sein, dass Gott dich sendet, im Lobpreisteam zu dienen oder bei den Kindern zu dienen oder bei den Teenagern oder in der Jugend oder in der Evangelisation oder im Predigtdienst. Aber diese Sendung kann sich verändern, dass Gott sagt, so und jetzt sende ich dich dorthin und dann sende ich dich in die Mission. Hier bin ich, sende mich. Wenn das unsere Herzenshaltung ist. Sendung kann sich verändern, die Aufträge können sich verändern. Aber die Berufung Gottes ist unbereubar. Die Berufung Gottes für uns ist, wir sind berufen zur Gemeinschaft, wir sind berufen, Gottes geliebte Kinder zu sein, wir sind berufen, seine Anbeter zu sein, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Das war so zur Einführung. Halleluja. Ja, die Übersetzung erfolgt heute direkt aus dem Deutschen. Farsad ist vorbereitet und schafft das in Jesu Namen. Peter auch. In Jesu Namen, Gottes Segen, Galina. Danke für euren treuen Dienst. Lasst uns mal einen Applaus den Übersetzern geben. Gibt es hier Leute, die Englisch benötigen? Is there somebody who needs English translation? Here is one. Anybody else who needs English translation? Okay. Then, Annette, would you please come and help him to understand? Hier ist auch noch jemand? Okay, dann komm bitte auch hier nach vorne. Oder besser weiter hinten, dass ihr einen Platz findet. Please sit together in the back and Annette will translate for you. Okay, thank you. Gut, das hat auch einen besonderen Grund, warum wir das heute so machen, dass nicht von vorne übersetzt wird. Einerseits, weil wir sowieso dahin möchten, dass unsere Übersetzer das direkt aus dem Deutschen schaffen. Ich kann euch aber sagen, das ist gar nicht so einfach. Und besonders schwer ist, wenn da vorne so ein Prediger steht, der voll Begeisterung Gas gibt und nicht aufzuhalten ist und so schnell spricht. Das ist gar nicht so leicht für die Übersetzer, denn die müssen gleichzeitig zuhören und übersetzen und während sie übersetzen schon das nächste hören. Da braucht man wirklich Gnade von Gott. Amen. Und ihr habt diese Gnade und diese Salbung von Gott. Amen. Dankeschön. Heute ist es auch so, dass ich mit der Jugend zusammenarbeiten möchte. Ich habe es ja in der Vision und in der Planung für das, was jetzt ansteht, wo wir uns investieren wollen, reingeschrieben und auch kommuniziert, dass wir ganz besonders investieren wollen in die junge Generation. Und die junge Generation ist nicht erst Gemeinde von morgen, sie ist Gemeinde von heute. Amen. Und so wird es immer mehr so sein, dass junge Leute hier stehen und predigen und mitpredigen und dienen. Und im Lobpreis ist das ja sowieso schon und Übersetzungen, in vielen Diensten ist das schon so. Und auch Leute, die jung im Glauben sind, sollen gefördert werden. Und die, die schon länger unterwegs sind mit Jesus, sollen zu geistlichen Vätern und Müttern werden für die anderen. Wir brauchen einander. Amen. Niemand wird hier aufs Abstellgleis gestellt. Jeder ist gebraucht in seiner besonderen Gabe und da, wo er mit Jesus unterwegs ist. Und wenn wir so einander fördern, dann ist das Reich Gottes in unserer Mitte. Amen. Amen. Halleluja. Ja, heute für die Predigt habe ich die drei auserkoren. Den Lazarus, André, die Maria, Frieda, und die Martha, das ist Rahel. Und ihr ahnt schon, um welche Geschichte es geht. Und ich brauche auch noch 12 Jünger. 12 Jünger, die mit mir unterwegs sein wollen. 4 habe ich da schon. Wärt ihr bereit mitzumachen? Das wird spannend. Wir werden zusammen unterwegs sein. Wir werden was erleben. Okay? Komm bitte mit. Komm. So, das sind erst 4. Ich brauche 12 Jünger. Gibt es hier noch Jünger von Jesus? Ja, Andreas, komm. 5. Wir brauchen noch. Wir versuchen erstmal Teenager. Da versteckt sich jemand. Hier? Findet sie. Du holst auch noch 2. Das ist super. Hier, 2 Jünger. Komm. Niemand soll sich verstecken. Als Jesus seine Jünger gerufen hat, hat er gesagt, kommt, folget mir nach. Und niemand hat sich versteckt, jeder hat sich besonders geehrt gefühlt, von Jesus gerufen zu werden. Okay, komm, da sind ein paar. Josef, ich brauche dich. Jesus braucht dich auch. So, guck mal, wie viele haben wir schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 7. So, wir brauchen Jüngerinnen, geht auch. Jüngerinnen von Jesus. So, gibt es hier ein paar Mädchen, die mitmachen würden? Wo ist Juliana? Juliana, komm. Komm, Juliana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir brauchen immer noch 4, 9, 10. Wir brauchen noch 2 Jünger. Komm. So, ja, genau, kommt. Kevin und Dennis noch und dann haben wir die Mannschaft zusammen. Super, ein Applaus für euch. Okay, also ich möchte gerne, dass ihr alle und ich auch, wir alle zusammen in diese Geschichte hineintauchen. Ich werde sie erzählen, wir werden sie aus der Bibel lesen. Und wir werden unsere Erkenntnisse daraus ziehen. Also versuch mal mitzukommen. Ich wünsche, dass die Bibel für uns so richtig lebendig wird, gerade jetzt. Also, Jesus hatte 3 ganz besondere Freunde. Die wohnten in Bethanien. Bethanien ist ein Vorort von Jerusalem, 10, 15 Kilometer von Jerusalem entfernt. Diese 3 hießen, wer weiß es, Lazarus, Maria und Martha. Komm, wir lesen mal aus der Bibel die ersten 5 Verse aus dem Johannesevangelium Kapitel 11. Und hier wollen wir erst einmal auf die Beziehung achten, die zwischen Jesus und diesen 3 Freunden war. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er: Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. So, jetzt stellen wir uns vor, Jesus mit seinen 12 Jüngern. Die waren ja immer unterwegs, die hatten nicht so ein Gemeindezentrum wie wir, sondern sie waren immer unterwegs, von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort und immer da, wo Menschen offen waren und ihre Häuser geöffnet haben, da kam Jesus hinein und mit ihm gleich eine ganze Mannschaft. So, wir gehen mal nach Bethanien. Kommt mit in das Haus, wo wir so gerne sind. Zu Maria, Martha und Lazarus. Und so, nehmt Platz hier im Hause von Maria, Martha und Lazarus. Und in dieser Familie, da hat sich Jesus unwahrscheinlich wohl gefühlt. Da gab es immer leckeres Essen von Martha. Maria, die immer sehr aufmerksam war und alles, was Jesus gesagt hat, förmlich aufgesaugt hat. Die zu den Füßen Jesu saß, die bei Jesus Trost und Kraft und Ermutigung bekommen hat. Und der Lazarus. Der Lazarus war so ein Typ von Mensch, der war bekannt. Er war überall bekannt, jeder kannte Lazarus. Das ganze Dorf kannte Lazarus. Und Lazarus hat immer gerne Leute eingeladen. Und so waren sie immer wieder gerne da. Und wie gesagt, Jesus war gerne in diesem Haus. Jesus hatte Lazarus, Maria und Martha als seine ganz besonderen Freunde. Er hatte sie lieb, das war offenbar und jeder wusste das. Nun haben wir... Bleibt hier, wir haben in dieser Geschichte gelesen, dass etwas passiert ist. Nämlich, dass Lazarus schwer krank geworden ist und sie sandten eine Nachricht. Okay, ihr lieben Jünger, kommt mit mir, wir sind hier unterwegs gerade und zwar sind wir hier in der Gegend vom Jordan, wo Johannes getauft hat. Das muss man sich so vorstellen. Das ist eine Entfernung, wo man zu Fuß, wenn man sich anstrengt, einen ganzen Tag unterwegs sein muss, um nach Bethanien zu kommen. Und so sind wir hier gerade in dieser Jordan-Talebene und erleben viele Wunder. Und plötzlich kommt eine Nachricht. Wir brauchen zwei von euch, die mal die Rolle wechseln. Oder wir finden noch zwei andere. Noch zwei Leute, die eine Nachricht überbringen. Okay? Zwei Leute? Carina. Susanne. Heute seid ihr alle mal mit dran. Okay. Gut. Wie machen wir das? Jakob, komm. Geh du mal hin und sie werden dir die Nachricht geben und du darfst sie dann überbringen. Vergiss nicht, das Mikrofon mitzugeben.
Sagt Jesus, dass Lazarus schwer krank ist. Wir brauchen ihn. Wir bitten den Herrn zu kommen und ihn zu retten.
Also einen ganzen Tag ist er unterwegs, ne? So In der Hitze, wer schon mal in Israel war, der weiß, da scheint die Sonne immer.
Jesus, ja. Ich habe eine Nachricht von Maria und Martha. Lazarus,
ist was passiert?
Dein Freund, der ist sehr krank. Der ist sehr krank. Die bitten dich, dass du kommst. Und
okay, hilfst. Okay. Ich werde schauen, was sich machen lässt.
Ja, aber es ist ganz dringend. Er ist wirklich sehr krank.
Okay, ich rede mit dem Vater und dann werde ich schauen, was sich machen lässt.
Komm sofort mit mir mit. Komm mit.
Du darfst schon mal sagen, dass ich erst mit dem Vater reden muss. Ne? Okay, danke für die Nachricht. So. Jetzt muss man sich mal vorstellen, da ist eine Not. Lazarus ist schwer krank und er war sehr am Herzen Jesu, ein echter Freund. Aber Jesus lässt sich nicht von der Not drängen. Er läuft nicht sofort los, sondern er bleibt ruhig, weil er weiß, dass alles in Gottes Händen ist. Und so wie wir in dem nächsten Vers gerade lesen können, Johannes Kapitel 5, Vers 19 und 20, wie Jesus ein andermal geantwortet hat, so war es auch dieses Mal. Jesus erwiderte: Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Jesus bekennt seine totale Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater. Er ist nicht gedrängt von der Not, um loszurennen, sondern er ist bewegt von dem, was der Vater sagt. Er tut nichts aus sich selbst heraus, nur das, was er den Vater tun sieht. Und deswegen konnte Jesus noch ganze 2 Tage dort bleiben, in der Jordan-Talebene, und dort dienen und das Evangelium verkünden und Menschen heilen und befreien. Und erst nach 2 Tagen geht er dorthin. Andererseits hatte Jesus auch keine Angst, obwohl ein Kopfgeld ausgesetzt war auf Jesus. Sie wollten Jesus in Jerusalem töten. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, wollten Jesus aus dem Weg räumen, weil inzwischen immer mehr Leute zum Glauben kamen, dass Jesus der Messias ist. Und sie wollten verhindern, dass das ganze Volk zum Glauben an Jesus Christus kommt, als den Messias. Sie waren nämlich nicht der Meinung, dass Jesus der Messias wäre. Deswegen wollten sie ihn umbringen, aber es auf eine Art und Weise machen, dass da nicht die ganz große Aufregung passiert, dass es nicht zu einem Volksaufruhr kommt, sondern es sollte heimlich passieren. Und wie gesagt, ein Kopfgeld war ausgesetzt, wer Jesus heimlich verrät, dass sie ihn wegschaffen können. Es war also höchst gefährlich, dorthin zu gehen. Aber nach 2 Tagen bekommt er vom himmlischen Vater diese Bestätigung: Jetzt ist es Zeit, nach Bethanien zu gehen. Und so sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wir werden nach Bethanien gehen, zu Maria, Martha und Lazarus. Und die Jünger sagen dann: Oh nein, Jesus, du weißt doch, das ist ja letztes Mal gerade noch so gut gegangen. Das ist viel zu gefährlich. Willst du das wirklich tun? Und Jesus sagt dann: Der Tag ist lang genug. Wir werden zusehen, dass wir am Tage dorthin kommen. Und dann sagt Thomas, glaube ich. Wir sagen mal du. Also einer von ihnen sagt: Okay, alles klar, wir sind bereit, mit dir zu sterben. Also sie haben sich schon darauf eingestellt, dass sie mit Jesus zusammen sterben werden. Und Jesus sagt dann: Lazarus schläft. Sie meinten, Wenn er schläft, dann wird er ja wohl gesund werden. Ist doch logisch, ne? Jesus sprach aber von einem anderen Schlaf. Jesus sprach davon, dass er gestorben ist. Und dann hat es ihnen so geradeaus gesagt, Lazarus ist gestorben. Und dann hat der Thomas, nee, der Philippus, ich weiß nicht mehr, muss man nachlesen, gesagt, okay, wir gehen alle hin, wir werden alle sterben. Treu ergeben, gehen Sie mit Jesus nach Bethanien. Komm, wir gehen nach Bethanien. Wir machen uns auf den Weg. Das ist eine lange Reise. Dauert einen ganzen Tag. Kommt mit. Wir gehen nach Bethanien. In der Zwischenzeit, also es hat ja schon 4 Tage jetzt gedauert, ne? Einen Tag hat es gedauert, bis der Bote gekommen ist und diese Nachricht überbracht hat. 2 Tage ist Jesus noch da geblieben. Einen Tag hat es gedauert, wieder nach Bethanien zu gehen. Es sind also schon 4 Tage vergangen. Und in dieser Zwischenzeit, in diesen 4 Tagen, kommt, wir gehen nach Bethanien. In diesen 4 Tagen ist was passiert. Und wir erfahren jetzt gleich, was passiert ist. Wir kommen also in dieses Dorf und schon am Eingang dieses Dorfes erreicht uns eine Nachricht.
Herr, wärst du nur früher da gewesen, dann wäre mein Bruder jetzt nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest.
Da kommt also Martha und erklärt, dass Lazarus gestorben ist und dass Jesus scheinbar zu spät ist. Und Jesus spricht zu ihr, wir lesen das in dem nächsten Vers. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
Jesus bleibt mit seinen Jüngern und bewegt sich langsam zu diesem Haus hin, wo Lazarus war. Und da kommt dann schon die Maria herbei, geeilt.
Jesus, wärst du früher hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann wäre er noch am Leben.
Maria, wo habt ihr ihn hingelegt? Bring mich dorthin.
Folgt mir, Herr.
Wir gehen alle zusammen.
Das ist sein Grab.
Stehen hier vor dem Grab. Und Jesus sagt, rollt den Stein weg.
Aber Jesus, der Gestank wird fürchterlich sein. Er ist schon 4 Tage tot.
Sollen wir den Stein trotzdem wegrollen? Ja, ihr Jünger, ihr seid kräftig. Rollt den Stein weg. Rollt den Stein weg. Komm. Und dann hat Jesus mit lauter Stimme gerufen. Und ich möchte, dass wir zusammen mit lauter Stimme das rufen, was Jesus da gerufen hat. An der Leinwand sehen wir das. Da rief er mit lauter Stimme zusammen: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt. Sein Kopf war mit einem Tuch umhüllt. Komm, ich gehe mal zum Lazarus. Lazarus, wie geht es dir in den Grabtüchern?
Es ist eng und stickig.
Eng und stickig. Sollen wir den Lazarus so in den Grabtüchern lassen? Nein. Dann lass uns das tun und das zusammen aussprechen, was Jesus dann gesagt hat als nächstes. Löst die Binden und lasst ihn gehen. Noch einmal zusammen. Löst die Binden und lasst ihn gehen. Maria, Martha, ihr lieben Jünger, helft mal mit. Löst die Binden. Wir wollen den Lazarus gehen lassen. Er soll frei sein, sich bewegen zu können. Die Binden sind gelöst. Lazarus darf frei herumlaufen. Vielen Dank, ihr Lieben. Ihr dürft erst einmal wieder Platz nehmen. Denn, ja, das kann gut sein. Mal gucken. Wir wollen das, was wir gerade so gehört haben, ein bisschen mehr ergreifen und verstehen. Lass uns den nächsten Vers einmal anschauen. Und zwar Vers 40. Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Das hat Jesus zu seinen Freunden, zu Maria einmal und auch zu Martha gesagt. Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Jesus hat dich und mich zu neuem Leben erweckt. Wenn du Jesus als deinen Retter, als deinen Messias, als deinen Erlöser, als den Herrn deines Lebens angenommen hast, dann ist da ein Wunder passiert. Dann bist du zu einem neuen Leben geboren, aus dem Heiligen Geist geboren. Dann bist du ein Kind Gottes. Du bist vom Tod zum Leben erweckt worden. Du hast ewiges Leben bekommen. Nun hat Gott etwas in dich hineingelegt. Besondere Gaben, Zeugnisse, Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast. Und er möchte, dass du frei bist, um in deiner Bestimmung zu leben. Lazarus hatte nämlich eine ganz besondere Bestimmung von Gott. Er hatte ein ganz besonderes Zeugnis, besondere Erlebnisse mit Gott. Ihr ahnt schon, Lazarus war ein Evangelist. Und überall, wo Lazarus hinging, haben die Leute gefragt: Ich denke, du bist tot, aber du lebst. Wie ist das denn passiert? Und schon konnte Lazarus erzählen, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist, dass Jesus wirklich der Messias ist und dass in Jesus auch ewiges Leben ist. Das, was er erlebt hat, er war wirklich tot und das 4 Tage lang. Er war so tot, dass er schon gestunken hat. Aber Jesus hat ihn auferweckt zum Leben. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und Jesus hat ihn befreit. Die Binden sind gelöst worden und er kann jetzt frei herumlaufen und überall von Jesus erzählen. Halleluja! Im nächsten Kapitel, Kapitel 12, da können wir lesen, was für ein effektiver und für die Pharisäer gefährlicher Evangelist er gewesen ist. Kapitel 12, Vers 9. Als die Leute erfuhren, dass Jesus dort war, kamen sie scharenweise herbei, um nicht nur Jesus, sondern vor allem Lazarus zu sehen, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Daraufhin beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus umzubringen. Denn seinetwegen waren viele Leute von ihnen abgefallen und glaubten nun an Jesus. Lazarus, ein starker Evangelist. Lazarus war auch sehr bekannt in ganz Jerusalem. Bethanien sowieso, aber selbst in Jerusalem kannte man Lazarus. Alle haben von ihm gehört. Und er hat überall bewiesen, dass Jesus der von Gott verheißene Messias ist. Es ist schwer gewesen für die Pharisäer, gegen Jesus anzugehen und zu leugnen, dass Jesus der Messias ist, wenn es einen lebendigen Beweis gab. Überall, wo Lazarus war, war es offenbar, sowas hat es noch nie gegeben. Er muss wirklich der Messias sein. Lazarus war also ein Evangelist. Du hast ein Zeugnis. Du hast was erlebt mit Gott. Dann schweige nicht, sondern erzähle es anderen Menschen. Und du brauchst auch die anderen und die anderen brauchen dich. Wir sollten einander freisetzen, in die Berufung hineinzukommen, in die Bestimmung hineinzukommen, die Gott für jeden von uns hat. Die Gaben, die Zeugnisse, die Erlebnisse mit Jesus mitzuteilen mit allen anderen zur Ehre Gottes. So wie es bei Lazarus gewesen ist. Ich weiß nicht, ob es hier Leute gibt, die sich so jetzt in dieser Geschichte mit Lazarus identifizieren, sich mit ihm verbunden fühlen. Also ich zumindest identifiziere mich ganz gerne mit Lazarus. Da, wo ich bin, erzähle ich gerne von Jesus. Und wenn ich vor einer Woche im Krankenhaus war, dann wurde mein Zimmer zu einem Ort, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, weil ich mit meinen Zimmernachbarn ganz schnell ins Gespräch gekommen bin und ich habe erzählt, wer ich bin und was ich gerne mache und schon haben wir über Gott geredet und dass es darum geht, wirklich eine echte Beziehung zu Gott zu haben, dass Kirche nicht rettet, aber Jesus rettet und dass es um die Beziehung mit ihm geht. Und ich bin dann auch darüber hinaus noch im Kontakt mit diesen Leuten geblieben. Da, wo ich in der Nachbarschaft wohne, jeder in der Straße weiß, wo der Pastor wohnt. Weil ich mich gerne oute, weil ich gerne von Jesus erzähle, wenn man ins Gespräch kommt. Nun, für mich ist es gar nicht so schwierig, weil wenn nur gefragt wird, und was machst du beruflich, dann sind wir schon beim Thema. Ich erzähle von Jesus. Das ist Beruf und Berufung. Du bist berufen, ein Zeugnis für Jesus zu sein. Und manche haben eine besondere Gabe von Gott, Jesus zu bezeugen. Alle sind dazu aufgefordert, alle sind dazu eingeladen. Jeder soll ein Zeuge für Jesus sein. Aber es gibt Leute, die eine besondere Gnade von Gott haben und die freimütig Jesus bezeugen können. Seid gesegnet, macht das mit Freuden. Verkündigt mutig, wer Jesus ist, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Umfeld, überall, wo ihr seid. Amen. Das war also die besondere Begabung und Bestimmung von Lazarus. Was war mit der Maria? Wer weiß das? Ja, Maria war eine Anbeterin mit Herz und Seele. Sie war eine totale Anbeterin. Und weil das so war, fand sie bei Jesus Trost. Sie war emotional, während Martha sehr sachlich war. Als Martha zu Jesus kam und ihm erzählt hat, Jesus, du warst nicht da, es ist zu spät, ist sie schon gleich sachlich dabei zu sagen, aber naja, ich weiß, dass Gott dich auch so erhören kann und für sie ist es abgehakt. Maria ist da ganz anders, sie ist emotional, sie läuft zu Jesus, sie fällt auf die Knie, sie weint so, dass Jesus auch zu weinen anfängt. Maria war emotional, ein richtiger Herzensmensch. Und sie fand bei Jesus Trost, sie fand bei Jesus Kraft, sie hat Jesus vertraut. Von Maria wissen wir, dass sie Jesus Herz über Kopf geliebt hat. Wir lesen dann, dass da gesagt ist, das ist die Maria, die Jesus gesalbt hat mit kostbarer Nade. Das ist so ein Duftöl, was eine junge Frau angesammelt und angespart hat für den Tag, für den großen Tag der Hochzeit. Aber Maria hat dieses Fläschchen zerbrochen und Jesus die Füße gesalbt. Wenn man umrechnet, wie wertvoll dieser Duft war, dann wird man feststellen, dass es der Jahresverdienst eines guten Verdieners. Wie viel mag das sein? Keine Ahnung, 50.000 Euro? Wenn jemand richtig gut verdient? Sie hat so ein kostbares Ölfläschchen zerbrochen und die Füße von Jesus gesalbt und sie mit ihren Haaren getrocknet. Da waren Leute dabei, die haben gesagt, das ist crazy, das ist verrückt. Maria wurde heftig kritisiert. Judas war dabei, der gesagt hat, dieses kostbare Öl hätte man doch verkaufen können und von diesem Geld hätte man den Armen was geben können. Was für eine Verschwendung. Aber Jesus hat gesagt, halt, stopp. Klagt sie nicht an, kritisiert sie nicht, macht ihr keine Mühe, denn sie hat mich für den Tag meiner Begräbnis schon gesalbt. Woher wusste sie das? Niemand wusste wirklich, niemand hat sich das nur, auch nur vorstellen können, dass Jesus gekreuzigt wird, dass er begraben wird, am dritten Tag auferstehen wird. Aber Maria hatte eine prophetische Handlung an Jesus getan. Sie war eine Anbeterin, sie war nah am Herzen Gottes. Das war Maria. Fühlt sich jetzt jemand angesprochen? Das sind Menschen, die ihre ganze Zeit, ihre ganze Liebe investieren, um einfach bei Jesus zu sein, zu seinen Füßen zu sein, anzubeten, die stundenlang an ihrem Instrument üben und singen und preisen. Und wenn sie kein Instrument haben, dann machen sie es mit ihrer Stimme und sie machen es auch mit ihren Taten. Nichts ist für sie zu viel oder zu teuer, zu kostbar. Sie sind einfach vernarrt in Jesus. Bist du so ein Mensch, der Jesus von ganzem Herzen liebt, koste es, was es wolle? Das war Maria, eine Anbeterin Gottes. Wow. Wie gesagt, sie wurde kritisiert. Jeder dieser besonderen Begabungen hat auch besondere Stärken, aber auch Risiken oder Schwächen. Bei Lazarus war es so, dass er mutig voranging und Jesus bezeugt hat, aber er musste aufpassen, dass sich nicht alles um Lazarus dreht, sondern dass es immer noch um Jesus geht. So ist es bei den Evangelisten. Wenn du als Evangelist berufen bist und Jesus bezeugst, dann sollst du auch Jesus bezeugen und nicht dich selbst in den Mittelpunkt stellen. Wenn du diese besondere Gabe wie Maria hast, ein Beter Gottes zu sein, dann kann es schon sein, dass du kritisiert wirst, warum du so viel Zeit und so viel Geld und so viel alles für Jesus gibst und das ist doch nicht vernünftig und das ist nicht logisch und du bist doch fanatisch. Kann sein, dass du Kritik erntest und kann sein, dass es auch wehtut. Aber es ist so wichtig, dass dein Herz bei Jesus ist und bei Jesus bleibt. Amen. Nun Martha. Martha schneidet in vielen Predigten nicht so gut ab. Ich habe schon Predigten gehört, wo die Martha ziemlich schlecht abschneidet, weil es eine Stelle gibt im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, wo Jesus die Martha zurechtweisen muss. Und dann sagen manche, naja, die Martha, die war ja nur beschäftigt und sie war gar nicht so mit ihrem Herzen bei Jesus, sie war nicht aufmerksam. Ich möchte die Martha heute mal rehabilitieren. Ich möchte, dass die Martha in das richtige Licht rücken. Martha war aufmerksam und wie aufmerksam sie war. Lass uns doch mal lesen aus Lukas Kapitel 10, diesen Abschnitt von Vers 38. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Martha war diejenige, die sie eingeladen hat. Martha hatte diese Gabe der Gastfreundschaft. Sie hat gerne und lecker gekocht, dass Jesus immer wieder gerne in diesem Haus war und dort richtig auftanken konnte. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Zeit, die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen. Marthas Problem war nicht, dass sie gerne gedient und gearbeitet hat und lecker gekocht hat und sich bemüht hat und aufmerksam war für die Bedürfnisse anderer Menschen. Ihr Problem war ein anderes, nämlich, dass sie in ihrem Herzen unzufrieden wurde. Sie fühlte sich benachteiligt. Warum muss ich das immer machen? Was ist mit meiner Schwester? Und der Lazarus ist schon wieder irgendwo unterwegs und lädt neue ein und ich darf hier immer kochen, tun und machen? Jesus spricht zu Martha und sagt, du bist voller Sorge und Unruhe. Das war das Problem. So wie es bei jeder Gabe die Schattenseite gibt, die Schwachstellen gibt, so gibt es bei Marthas, bei den Dienern, bei den Diakonen, bei denen, die ganz praktisch für die anderen und für ihre Bedürfnisse sorgen, gibt es diese Schwachstelle, dass sie dann das Gefühl haben, ja, warum muss ich das immer machen? Oder in dem, was sie tun, dann voller Sorgen und Unruhe werden. Das war das Problem. Die Gabe des Dienens ist eine Gabe, die Gott schenkt. Selbst Jesus war sehr, sehr praktisch. Zum Beispiel, als diese große Menschenmenge da war und sie Hunger hatten, hat Jesus das Wunder der Vermehrung von Brot und Fisch getan und hat ihnen ganz praktisch zu essen gegeben. Als die Jünger einmal die ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen haben, hat Jesus auf sie gewartet und hat für sie schon Fisch gegrillt am Feuer und hat sie begrüßt und ihnen erstmal was zur Stärkung gegeben. Als die Tochter der Jairus von den Toten auferweckt wurde durch Jesus, war das Erste, was Jesus gesagt hat, gebt ihr mal zu essen. Also Jesus war schon auf die ganz praktischen Dinge bedacht. Es ist wunderbar, wenn du eine Martha-Gabe hast, eine Gabe des Dienens, eine Gabe der Gastfreundschaft. Vielleicht hast du schon viele Engel beherbergt. Und immer wenn wir das, was wir tun, von Herzen gerne tun und wenn wir es für Menschen tun, aber im Herzen so, als gelte es dem Herrn, dann ist es für den Herrn getan. Amen. Wer fühlt sich mit Martha so verbunden? Also während ich über diese Besonderheiten der Gaben, Schwerpunkte gesprochen habe, Lazarus, der Evangelist, der Dienst an der Welt, Maria, die Anbeterin, der Dienst an Gott selbst und Martha, die Diakonin, die Praktikerin, die diesen Dienst aneinander, den Dienst an anderen, an Bedürftigen getan hat, hast du dich irgendwo angesprochen gefühlt? Ich möchte, dass du entdeckst, was Gott in dich hineingelegt hat. Das Zeugnis, das Erlebnis, was du mit Jesus hast, die Fähigkeiten, die Gaben, das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und dass du freigesetzt wirst, so wie dieser Lazarus von seinen Binden gelöst und befreit werden musste, damit er loslegt und frei ist, als Evangelist unterwegs zu sein. Vielleicht bist du die Maria. Auch dann musst du losgelöst werden von diesen Binden, von den Ängsten, von Menschenfurcht vielleicht, um frei zu sein, Jesus anzubeten. Verschwenderisch, Jesus zu lieben von ganzem Herzen. Vielleicht bist du aber diese Martha, die muss freigesetzt werden für diesen ganz praktischen Dienst aneinander. Und das in Jesu Namen, als gelte es dem Herrn. Gibt es hier Lazarusse in unserer Mitte? Meld dich mal, wenn du dich so mit Lazarus identifizierst. Fühlst du dich so wie Lazarus, denkst, ich habe so ein Zeugnis und es macht Freude, Jesus zu bezeugen. Das mache ich total gerne. Gibt es hier Lazarus? Meld dich mal. Ich weiß das doch. Komm, meldet euch mal. Geht ihr mit? Ihr traut euch nicht. Gibt es hier Marias? Menschen, die sich völlig in Jesus verlieren, in der Anbetung verlieren und das den ganzen Tag machen könnten, für die nichts so wertvoll, so kostbar ist, weil Jesus der größte Schatz ist? Gibt es hier ein paar Marias? Ja, ich sehe ein paar. Es gibt noch viele Unentschlossene, das sehe ich auch. Oder sind all die anderen Marthas? Okay, gibt es hier Marthas? Gibt es hier Marthas? Die gerne dienen, gerne den anderen dienen, als gelte es dem Herrn? Hier gibt es. Es gibt auch männliche Marthas, also. Ja! Halleluja. Diene dem Herrn gerne mit deiner Gabe, mit dem, was Jesus dir gegeben hast. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wie wir gelesen haben in diesem Abschnitt. Amen. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dabei brauchen wir wirklich einander. Wir sollten nicht so sehr darauf bedacht sein, jetzt unbedingt rauszufinden, was ist jetzt meine Gabe? Und ich will unbedingt mit meiner Gabe Gott dienen und ich will erkennen, was meine Bestimmung von Gott ist. Die Berufung hast du ja schon erkannt, ne? Gottes Kind zu sein, ein Anbeter Gottes zu sein, in Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zu leben. Das hast du ja schon verstanden. Aber was ist deine besondere Bestimmung? Was ist deine besondere Gabe? Mach dich auf den Weg, das zu entdecken. Aber ich sage dir auch eins. Du wirst es immer mehr entdecken, während du darauf bedacht bist, anderen zu helfen, ihre Gabe zu entdecken. So wie Lazarus von diesen Grabtüchern freigewickelt werden musste, um in seine Bestimmung hineinzukommen, so brauchen wir auch einander, dass wir einander helfen, in die göttliche Bestimmung und Berufung hineinzukommen. Amen. Und dann noch ein ganz wichtiger Hinweis. Das soll bitte auch nicht so verstanden werden, so wenn ich zum Beispiel Lazarus bin. Also ich bin nur als Evangelist, ich bin für die Straße, für die Menschen draußen, überall Jesus zu bezeugen. Also hier so einmal im Jahr den Putzdienst zu machen, das ist nicht für mich, ich muss da. Und füreinander zu sorgen, nein, das sollen die anderen machen. Und wenn irgendwo ein Papierfussel ist und Lazarus ist unterwegs, Martha, komm, heb du das mal auf, das ist doch deine Gabe. Das ist Quatsch. Wir sollen ganz natürlich das tun, was uns gerade vor die Füße gelegt wird. Und dabei werden wir aber immer mehr hineinwachsen in das Besondere, was Gott in uns hineingelegt hat. Ich glaube schon, dass Maria auch mitgeholfen hat und gedient hat und so weiter, auch praktische Dinge getan hat. Aber in dem Moment war es wichtig für Maria, einfach zu den Füßen Jesu zu sein. Und ich glaube, dass Martha nicht einfach nur diejenige war, die immer an den Kochtöpfen war, sondern Martha war auch jemand, die Jesus von ganzem Herzen geliebt hat und Jesus angebetet hat. Wollen wir Gott bitten, dass er uns hilft, in unsere Bestimmung hineinzuwachsen, die Gaben, die er uns gegeben hat, zu entdecken und damit Gott von ganzem Herzen dienen und einander dienen und dieser Welt dienen? Möchtest du da hineinkommen immer mehr? Möchtest du das werden, was Gott in dich schon sieht und da schon hineingelegt hat? Amen. Und möchten wir einander helfen, alles das zu werden, wofür wir von Gott gerettet, erwählt, berufen, begabt sind? Wollen wir das so tun? Ja? Lass uns aufstehen und zusammen beten. Genau. Halleluja. Halleluja. Jeder ist besonders.